SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
Sie hören SWR 2 am Morgen. Wasser wird auch in Deutschland zunehmend knapp. In einigen Landkreisen in Deutschland wird der Verbrauch jetzt schon reguliert. In heißen Monaten keinen Rasen sprengen, keine Pools füllen. Noch gibt es genug Trinkwasser, aber wie schlimm es in Zukunft werden kann, das beschreiben die beiden Journalistinnen Annika Jöris und Susanne Götze in ihrem gestern erschienenen Buch Durstiges Land. Sie entwerfen darin ein Zukunftsszenario, wie wir leben, wenn wir uns nicht rechtzeitig auf die Folgen des Wassermangels einstellen. Mit einer der beiden Autorinnen bin ich jetzt verbunden. Susanne Götze, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Sie entwerfen eine Near-Future-Welt, also Leben in den 2040er Jahren. Wie knapp wird das Wasser denn dann sein? Das sind ja nur noch 17 Jahre bis dahin.
Das ist wohl wahr. Also erstmal, Wasser kann man nicht herstellen. Das ist die Grundlage alles Lebens. Wir müssen uns vergegenwärtigen, das ist eine Ressource, die können wir nicht einfach in der Fabrik herstellen. Und Deutschland ist gerade dabei, eigentlich in diese Wasserkrise jetzt hineinzuschlittern. Und deswegen ist es auch ein guter Moment, jetzt darüber zu schreiben und sich vorstellen, was in der Zukunft passieren kann, weil wir jetzt noch an den richtigen Stellschrauben drehen können, um so verschiedene Szenarien zu verhindern. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, zwei Szenarien aufzumachen, nämlich wie können wir, wenn wir jetzt etwas tun, diese Wasserkrise verhindern und was passiert, wenn wir nichts tun.
Sie beschreiben ganz konkrete Geschichten. Also ein Beispiel zum Beispiel, im Allgäu entstehen Luxusressorts für Monegassen, die es im Süden von Europa nicht mehr aushalten, die aber reich genug sind, sich exklusive Wasserrechte und teure Luxuswohnungen in der bayerischen Provinz zu leisten, wo gleichzeitig die Landwirtin Alina auf braunen Feldern steht und ihr Vieh nicht mehr ernähren kann. Braucht es für diese Geschichte eigentlich viel Fantasie?
Nee, erstaunlicherweise nicht. Also diese Verteilungskämpfe, die gibt's ja quasi bei allen Ressourcen, die knapp werden. Und da gibt's ja auch schon jetzt, sage ich mal, europaweit eine Menge Vorbilder. Und wenn wir jetzt schon jetzt nach Südeuropa schauen, da haben die Verteilungskämpfe schon angefangen. Und meine Co-Autorin beispielsweise lebt in Südfrankreich, die kann das da schon live miterleben, wie bestimmte Dörfer da schon mit Tanklastern beliefert werden mit Wasser, weil es kein Wasser mehr gibt, oder wie auch Tourismus oder Landwirtschaft sich um Wasserressourcen streiten. Deswegen, man muss gar nicht so weit schauen und deswegen hatten wir auch kein Problem, uns das vorzustellen. Aber was das Interessante ist, Dystopien sind ja überhaupt ohnehin sich leichter vorzustellen als eigentlich so eine Art Best Case, also wie es eigentlich gut kommen kann. Also was ist, wenn man was verändert, wie sich das dann auswirkt. Und deswegen war das für uns eigentlich dieses Best Case Schreiben, also diese gute Zukunft schreiben, war eigentlich die größere Herausforderung, aber auch wirklich die interessantere am Ende.
Das, was ich ja gerade beschrieben habe, war das Worst Case Szenario, also eine Dystopie. Wie sieht denn dann das Best Case Szenario aus? Also wie geht es der Landwirtin Alina, wenn es gut läuft?
Genau, und da spielt das ein bisschen hinein. Also man hat natürlich, wie auch heute, wie beispielsweise in der Klimapolitik, das eine ist, was jeder selbst machen kann, was er individuell machen kann, ob er bei bestimmten Sachen ausprobiert, einfach Sachen mal anders macht in seinem eigenen Leben, also als Landwirt oder auch als Städter. Wir existieren ja da verschiedene durch. Aber das Zweite ist natürlich, dass auf der politischen Ebene, also an Regularien, an Gesetzen, ne, also dass die Rahmenbedingungen sich auch verändern müssen. Und das zeigen wir auch ganz klar. Also es reicht einfach nicht, beispielsweise, wenn jetzt nur die Alina anfängt, ein bisschen Wasser zu sparen und trockenresistente Sorten anzubauen. Das ist ganz nett, wenn sie das ausprobiert. Das löst aber natürlich im Großen auch die Wasserkrise nicht, sondern nur im Zusammenspiel von individuellen und politischen Veränderungen kann das was werden.
Wie wahrscheinlich halten Sie denn solche Best-Case-Szenarien beim bisherigen Umgang mit der Wasserknappheit?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich würde sagen, das Umdenken hat in Deutschland immerhin schon angefangen, aber vor allem auf dem Papier. Also es gibt schon einige, in einigen Bereichen so ein paar Leuchtturmprojekte, wo bestimmte Sachen schon umgesetzt werden. Es gibt jetzt auch beispielsweise von der Politik eine nationale Wasserstrategie seit diesem Jahr. Also wird bis jetzt auch viel Papier produzieren, sage ich mal. Aber in der Praxis müssen wir natürlich noch viel weitergehen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass eigentlich die Forscher und Wissenschaftler und auch Landwirte erst so seit 5, 6 Jahren realisieren, dass wir überhaupt ein Wasserproblem haben. Weil wir lange Zeit dachten in Deutschland, wir haben eigentlich genug Wasser und eigentlich jahrzehntelang alles dafür getan wurde, Wasser wegzuschaffen, ne? Also das Wasser aus der Landschaft zu holen. Und jetzt muss eigentlich genau umgedreht gedacht werden und in diesem Prozess des Umdenkens sind wir eigentlich gerade.
Aber woher kommt das, dass es so lange kein Thema war? Die Klimakrise ist eine Wasserkrise, schreiben Sie in Ihrem Buch. Warum war das so wenig präsent?
weil wir bis jetzt beispielsweise die langanhaltenden Dürren und Hitzewellen nur Ausreißer waren, ne? Und also einfach nicht so intensiv und nicht so in so einer hohen Frequenz aufgetreten sind. Aber seit 2018, also seit dem ersten, also Hitzejahr, also nicht dem ersten, sondern in der Folge von 2018 gab es einfach eine Menge Hitzejahre und Dürrejahre hintereinander. Und diese Folgen hat man dann ganz konkret auch in der Landschaft gesehen. Also ich erinnere nur an das Warmsterben im Harz, ne, wo die ganzen Waldbrände etc. Das erleben wir ja eigentlich erst seit ein paar Jahren und vor allem in der Folge. Also klar gab es auch mal Sommer, die so heiß waren und es gab auch schon früher Dürren, aber nicht halt so stark hintereinander. Und Forscher tun sich halt auch immer schwer, wenn es so ein Einzelereignis gibt oder einen Sommer, dann von einem Trend zu sprechen. Das heißt also selbst jetzt nach 5, 6 Jahren tun sich auch einige schwer, dann zu sagen, okay, das ist schon ein Trend. Ne? Das braucht natürlich langfristige Beobachtungen. Aber die Meinungen gehen schon in die Richtung, dass wir jetzt wirklich ein Problem haben und dass sich die sogenannte Feuchtigkeitsgrenze, wo man sagte, dass eigentlich Deutschland quasi in einer eher feuchteren Zone auch unter der Klimakrise, also unter den Klimaszenarien ist, dass sich die nach oben, nach Norden verschiebt. Ja. Und dieses Bewusstsein muss erstmal langsam durchsickern, auch zur Politik natürlich.
Es gibt eine Menge wissenschaftliche Studien auch jetzt schon dazu. Darauf basieren ja die Geschichten in Ihrem Buch. Die sind zwar fiktiv, aber sie sind halt eben unterfüttert mit dem, was Sie an Studien und Interviews geführt haben. Warum eigentlich diese Form der Wissensvermittlung? Also funktioniert es auf der emotionalen Ebene mit Storytelling besser, die Infos an den Mann und die Frau zu bringen?
Ja, also wir als Journalistin müssen uns ja jeden Tag mit relativ trockenen Zahlen und Studien herumschlagen, also vor allem als Klimajournalistin oder Wissenschaftsjournalistin, die wir beide sind. Und ja, wir haben lange überlegt, ob wir haben ja schon 3 Sachbücher geschrieben, ob wir noch eins schreiben. Und war eigentlich auch am Anfang so angedacht. Und dann haben wir gesagt, nee, lassen wir uns zusammen mit dem Verlag, wir wollen das einfach mal anders probieren und eben doch die relativ trockene Materie mal in was Lebendiges übersetzen. Und dahinter steht auch diese Idee von diesem Best Case und Worst Case, also dass wir uns eine Zukunft vorstellen. Und das halt nicht ausgedrückt nur in Funktionen oder Grafiken oder Zahlen und Worthülsen, sage ich mal, sondern wirklich in ganz konkret, was bedeutet das für unseren Alltag. Und das war uns halt sehr wichtig, dass wir da so ein bisschen, das heißt nicht, dass alles genau so eintreten muss. Also wir haben das natürlich an verschiedenen Studien, wie Sie schon gesagt haben, Vorhersagen-Szenarien ausgerichtet. Heißt aber auch nicht, dass es genau so eintreten muss. Es geht aber darum, dass wir uns vorstellen können, was verschiedene Politikstile, was Veränderungen für die Zukunft für die nächsten 20 Jahre bewirken kann. Also darum geht es, einfach die Fantasie des Lesers anzukurbeln, was wäre wenn.
Was muss denn jetzt dringend getan werden, damit die Worst-Case-Szenarien nicht Wirklichkeit werden?
Genau, also das hat die Politik immerhin schon in der Theorie aufgeschrieben. Jetzt muss es aber in die Praxis umgedacht werden. Also es geht natürlich darum, wir müssen uns erstmal darüber unterhalten, wenn es gut knapp wird, wer hat dann zuerst ein Anrecht, ne? Also das ist eine Sache, also von jetzt gibt es viele Prozesse um Wasser in ganz Deutschland. Und es muss geklärt werden, wer hat ein Recht auf Wasser, wenn es knapp wird, wo, ne? Also in unserem Beispiel geht es darum, dass beispielsweise Verbraucher zuerst sind. Wir hatten es in der Energiekrise, da haben wir auch viel zu spät darüber geredet, wenn zu wenig Energie da ist, wer da ein Recht darauf hat. Das ist zum Beispiel eine wichtige Sache. Aber es geht auch darum, die Wasserentnahmerechte beispielsweise einzuschränken, ne? Dass man sagt, es braucht Regularien, damit die Industrie weniger Wasser verbraucht und da einfach umstellt. Und es geht auch darum, dass man Städte beispielsweise umbaut, ne? Sogenannte Schwammstädte, das ist ja auch bei der Klimaanpassung ja mittlerweile im Gespräch, ne? Das heißt, das Wasser in der Stadt halten, begrünte Fassaden, Entsiegelung, Regenwasser, Einleitungsverbot etc. Und da geht es nicht nur darum, dass man irgendwie genug Wasser hat, sondern es kann sogar die Lebensqualität verbessern. Und das haben wir halt auch versucht, in diesem Best Case zu zeigen, dass es nicht darum geht um Verzicht, das müssen wir irgendwie alle die weniger duschen oder nur noch 3 Minuten duschen oder so, sondern es geht darum, dass man mit so einem Umbau, um der Wasserkrise zu begegnen, am Ende sogar den Wohlstand der Leute erhöhen kann.
Durstiges Land, wie wir leben, wenn das Wasser knapp wird. So heißt das Buch von Annika Jöris und Susanne Götze, ist gestern erschienen im DTV-Verlag. Und worum es den beiden Journalistinnen in und mit diesem Buch geht, hat uns Susanne Götze erzählt. Vielen Dank dafür.
Ich danke Ihnen.
SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.